Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Heute geht es um die Fußballbasis und um Mädchenfußball in Deutschland. Unser Gast, Professor Dr. Heinz Reinders, forscht an der Uni Würzburg und leitet die Frauenfußballakademie, die europaweit einzige Forschungsakademie für die Talentförderung im Juniorinnen- und Frauenfußball. Außerdem ist er in der Frauennachwuchsabteilung bei den Würzburger Kickers aktiv. Du erfährst in dieser Folge, was erfolgreiche Next Generation Vereine anders machen. Außerdem sprechen wir über den Mädchenfußball in Deutschland. Dort vertritt Heinz die These, wer Mädchenfußball nachhaltig stärken will, muss genau hier ansetzen. Denn echte Förderung beginnt nicht auf der großen Bühne, sondern auf dem Trainingsplatz in den Amateurvereinen. Wie ich finde, eine wichtige Aussage. Das alles und mehr jetzt im Gespräch mit Professor Dr. Heinz Reinders. Heinz, schön, dass du da bist.
Servus, schön, dass ich hier bin. Dankeschön.
Stell dich doch mal ganz kurz selbst vor, wer bist du und was machst du im Fußball?
Was mache ich im Fußball? Aktuell sorge ich ein bisschen dafür, dass wir Geld haben für den Mädchen- und Frauenfußball bei den Würzburger Kickers. Das ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe, wenn man weiß, dass im Frauenfußball nicht so die Millionen fließen. Ansonsten bin ich eigentlich universitär auch über die Frauenfußballakademie mit dem Thema beschäftigt. Die haben wir 2014 gegründet. Das heißt, wir forschen auch viel zu dem Thema und versuchen eigentlich zwei Sachen zusammenzubringen, nämlich die Theorie und die Praxis.
Du warst aber auch schon als Trainer aktiv. Bist du auch Spielerpapa oder Spielerinnenpapa?
Genau, beides. Also ich habe lange Zeit, fast 18 Jahre lang, habe ich Jugendteams trainiert. Erst 5 Jahre die Jungs und dann 12 Jahre lang Mädchen, auch bis rein in die Bayernliga. Das ist die höchste Spielklasse unterhalb der jetzt abgeschafften Bundesliga. Das heißt, ich bin im Grunde Überzeugungstäter, sowohl also an der Seitenlinie als auch als Funktionär. Und dann hinzu kommt natürlich noch genau unsere Tochter, spielt selber Fußball, jetzt mittlerweile in der ersten Mannschaft. Die ist quasi mit uns oder wir sind mit ihr groß geworden im Verein. Und das ist auch der Grund, weshalb wir Mädchen- und Frauenfußball damals ein bisschen hingeguckt haben, was gibt es eigentlich für Fördermöglichkeiten für talentierte Mädchen. Und da war es eben schon ein bisschen schwierig. Und daher auch meine These, ja, dass in den Vereinen arbeiten wir mit den Talenten, dort entdecken wir sie und von dort aus gehen sie dann in die entsprechenden Regionalauswahlen. Denn von einem Lehrgang einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr in der Regionalauswahl, davon kriege ich niemanden ausgebildet. Das müssen wir schon selber in den Vereinen machen. Und wenn wir einen guten Job machen, dann können wir die Mädels auch entsprechend fördern.
Und selber auch als Fußballer aktiv gewesen?
Oh, ein ganz fantastischer Kreisklasse-Torwart. Mein höchstes Ergebnis waren 18 Buden in einem Spiel bekommen. Beim 18. Treffer bin ich schon gar nicht mehr gesprungen, weil es war klar, die Nummer ist hier gelaufen. Deshalb, es hat schon einen guten Grund, warum ich Funktionär geworden bin und es dann doch nicht ganz in die Profikarriere geschafft habe.
Du bist Autor der BFV-Studie 2025 mit dem schönen Titel »Die nächste Generation«. Dort habt ihr zentrale Entwicklungen im bayerischen Nachwuchsfußball untersucht, mit Fokus auf SpielerInnen und Ehrenamtsgewinnung. Wie seid ihr davor gegangen? Was habt ihr untersucht?
Wir haben das Gleiche gemacht, was wir schon seit 2011 machen. Das wird immer gerne übersehen und hier in einem Podcast darf ich jetzt ein bisschen braggen, wie man so schön sagt. Wir machen das, was wir seit 2011 machen. Wir geben an bayerische Vereine in Kooperation mit dem Bayerischen Fußballverband einen Online-Fragebogen raus. Der geht dann entsprechend über das offizielle Postfach, sodass dann die Abteilungsleitungen dort regelmäßig uns Rückmeldung geben. Das heißt, wir befragen die zu aktuellen Themen in ihrem Verein und wir befragen aber auch über die Zeit hinweg kontinuierlich die gleichen Fragen, um zu schauen, wie ist eigentlich die Entwicklung über die Zeit. Und wir wissen jetzt also aus den letzten 14 Jahren, wie die Entwicklung in den bayerischen Fußballvereinen, gerade im Nachwuchsfußball, aussieht. Sehr, sehr spannend.
Wer füllt das Ganze dann aus? Also ein Vereinsvertreter oder geht das dann weiter an die ehrenamtlichen TrainerInnen und Trainer oder SpielerInnen?
Die Hauptzielgruppe, weil bei denen landet es dann auch im E-Mail-Postfach, sind eben die Funktionäre, das heißt die Abteilungsleitung, Jugendabteilungsleitung oder aber eben die Fußballabteilungsleitung. Wenn das ein Einspartenverein ist, ist es häufig auch dann eben der Vereinsvorstand, weil die machen ja sowieso immer alles bis hin zum Kreide abstreuen. Insofern landet das nicht oder meistens nicht bei den Trainerinnen und Trainern. Wollen wir auch gar nicht, sondern wir brauchen ja den Überblick über das, was insgesamt in dem Verein passiert und nicht nur bei der U9.
Okay, super. Und was sind die Ergebnisse? Also wo steht der bayerische Fußball oder Jugendfußball im Jahr 2025?
Das ist sehr, sehr spannend wirklich. Wir haben einige überraschende Befunde. Das, was uns besonders gefreut hat, müssen wir auch sagen, aus einer Basisarbeit heraus ist, dass die erfolgreichen Vereine, wir nennen die Next-Gen-Vereine oder die, die im Grunde die Vereinsarbeit der nächsten Jahre prägen werden durch ihre Strategien, durch ihre Vorgehensweisen, das sind Vereine, die setzen gar nicht auf Kohle. Die setzen gar nicht darauf zu sagen, ich hole jetzt irgendwie den B-Lizenz-Trainer für meine U14 Bayernliga und dem zahle ich 300 Euro. Sondern diese Next-Gen-Vereine setzen sehr stark auf Identifikation. Die nehmen sehr stark alle mit, also rundherum auch die Familien, die Eltern. Und die haben insgesamt begriffen, dass die Wertschätzung des Ehrenamts nicht so unbedingt über das Portemonnaie verläuft, sondern über ein regelmäßiges Feedback, über das Zur-Verfügung-Stellen. Man mag das für trivial halten, aber für das Zur-Verfügung-Stellen von Trainingsklamotten, dass man sagt, ja, wir wissen, du bist viermal die Woche auf dem Platz und hast keinen Bock, dreimal die Woche zu waschen. Das heißt, wir statten dich entsprechend aus. Also die erkennen insgesamt, dass das Thema Wertschätzung ganz, ganz wichtig ist und dass das Thema Identifikation ganz wichtig ist. Und das macht diese Vereine so erfolgreich. Die gewinnen überdurchschnittlich viele neue Kinder. Und damit zusammenhängt der zweite überraschende Befund, diese Next-Gen-Vereine setzen auf beide Basen, nicht nur auf den Jungsfußball, sondern die sind auch sehr stark engagiert im Mädchenfußball. Das heißt, die setzen sehr stark darauf, dass sie mit beiden Füßen auf dem Fußballplatz stehen, mit dem männlichen und mit dem weiblichen.
Spannend. Wie sieht es denn auf Spielerebene aus? Also was gibt es da für Entwicklungen? Was gibt es da für Herausforderungen? Kannst du uns da mal mitnehmen?
Ja, sehr gerne, weil wir haben ja mehrere Punkte. Gerade aktuell das Thema Ganztagsschule, wo die Vereine so ein bisschen Sorge haben. Oh, jetzt sind die dann bis 16 Uhr in der Ganztagsbetreuung und kommen dann gar nicht mehr in den Verein. Oder noch viel schlimmer, dann wird auch noch in der OGS, im offenen Ganztag, wird dann auch noch Sport angeboten. Dann kommen die erst recht nicht zu uns. Da können wir auf jeden Fall Entwarnung geben, weil wir hatten 2006 in Deutschland den Ausbau der Ganztagsschule. Und da war es im Grunde so, dass auch die gleiche Angst da war. Oh, jetzt kommen die nicht mehr in den Verein. Deswegen hatten wir aber keinen Rückgang im Nachwuchsbereich. Das wird jetzt auch beim Ganztag nicht der Fall sein, sondern es wird eher ein sich verstärkender Effekt sein.
Vereine, die bietet ja auch eine Chance, Zugang zu Märkten zu bekommen.
Genau, richtig. Also in den Ganztag reinzugehen, Angebote zu machen, bedeutet quasi, die Kinder aus dem Ganztag in den Verein rüber zu saugen. Und das andere, was eben so ein Thema ist, weil du es angesprochen hast, die Frage der Konkurrenz. Klar, wir konkurrieren mit anderen Aktivitäten, anderen Sportarten. Das wird gerne mal vergessen. Auch Basketball oder Regionalkorbball, Handball, das sind dann immer auch Konkurrenten in dem Bereich. Wobei wir sagen, Hauptsache die Kinder bewegen sich. Und wenn es im Grunde Eisstockschießen ist, Hauptsache die machen was. Und das andere, die andere große Konkurrenz, die immer wieder beschworen wird, ist eben klar, die elektronische Unterhaltung, Tablets, Handys und so weiter. Und das ist ein Thema, da muss man sagen, ja, da müssen wir ran. Adipositas nimmt zu, das wissen wir. Und das hat eben viel mit Bewegungsmangel zu tun. Corona ist leider nochmal ein negativer Katalysator gewesen. Aber Vereine, die das im Grunde auch als eine Chance sehen, dass sie sagen, wir wissen, dass die viel am Handy hängen, aber wir sind dann entsprechend als Verein auch in diesen Medien präsent und bieten denen, Stichwort Identifikation, auch eine Plattform, wo sie uns wiederfinden, dann kann ich das eine zumindest ein bisschen auch mit dem anderen verbinden. Aber klar, sie müssen auf den Platz kommen und Fußball spielen. Nur vom FA spielen am Handy werden die nicht sportlicher.
Das ist ja jetzt nochmal eine kleinere Verstärkung. Also die Momo-Studie sagt da auch schon, in den letzten Jahren hat das organisierte Sporttreiben einen immer größeren Stellenwert genommen. Jetzt habe ich ja in der Ganztagsschule wahrscheinlich wieder einen Übungsleitenden, der was anleitet. Mhm. Muss sich das Training dann in einer gewissen Weise verändern oder muss das Angebot sich in gewisser Weise weiterentwickeln, wenn noch mehr organisiertes Sporttreiben das Freizeitverhalten der Kinder bestimmt?
Na, das Schöne ist, wir brauchen jetzt bei einem Zweitklässler noch keine Belastungssteuerung zwischen Toben am Nachmittag in der Ganztagsschule und Fußballspielen dann eine Stunde oder anderthalb später. Bänder und Muskulatur, die halten das schon noch aus. Aber wichtig ist schon, du hast was ganz Wichtiges angesprochen. Wenn wir beispielsweise in der Ganztagsschule Sportangebote machen, haben wir eine sehr heterogene Zielgruppe. So, das heißt, da haben wir diejenigen dabei, die können den Ball im Wesentlichen mit dem Gesicht fangen und wir haben diejenigen, die halt richtig gut dribbeln können. Das heißt, das ist eine ganz andere Art von Sporttreiben. Und diejenigen, die sich dann nachmittags nochmal entscheiden, sagen, jetzt gehe ich in den Fußballverein, das sind die, die wollen zocken, die werden mit dem Ball am Fuß groß. Und das bedeutet wiederum, wir haben im Ganztagsbereich eine andere Anforderung an Übungsleiterinnen, Übungsleiter, als wir das im Fußballbereich haben. Und ich glaube auch nicht, dass sich das so wahnsinnig ändern muss, weil wir sind jetzt schon in einem ganz, ganz wichtigen Trend, zumindest in Bayern drin, dass immer mehr Trainerinnen entsprechende Lizenz erwerben. Das heißt, die Qualifikation der Trainerinnen und Trainer wird besser. Und das wiederum ist ein wichtiger Schub, auch den Nachwuchs zu motivieren. Ein gutes Training, da komme ich wieder. Ein Training, bei dem das ist gar nicht böse gemeint, aber ein Geselligkeitstrainer, der es halt macht, weil es sonst niemand macht, die braucht man natürlich auch, aber der hat vielleicht nur die Möglichkeit, direkt von der Arbeit aus sich im Auto Gedanken zu machen, was mache ich heute mit den Jungs oder Mädels auf dem Platz. Da ist natürlich die Möglichkeit, die zu qualifizieren, zu sagen, auch wenn es mal ad hoc sein muss, gebe ich dir ein paar Tools an die Hand, wie du ein cooles Training machen kannst. Das ist natürlich wichtig für die Motivation, dass die Kids wiederkommen. Und ich glaube, da sind wir, zumindest können wir das für den bayerischen Fußball sagen, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Qualifikationsangebote werden sehr, sehr positiv eingeschätzt von den Vereinen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt, wo wir sagen, egal was im Schulsport passiert oder im Ganztag passiert, wobei da auch echt noch eine Menge gemacht werden muss, dass da gescheiter Sport ist. Aber egal, was jetzt da passiert, das Wichtigste ist, dass die Trainer und Trainer motiviert sind, dass sie Bock haben und dass sie qualifiziert sind, auch wirklich ein motivierendes Training anzubieten. Mhm.
Du hast jetzt schon Next-Gen-Vereine angesprochen. Mir stellt sich immer so ein bisschen die Frage, wer soll es machen im Ganztag? Also als erstes, es ist ja schon mal in einer Zeit, wo viele einfach berufstätig eingespannt sind. Es ist jetzt auch nicht monetär die größte Entschädigung, die man da erwarten kann. Sind dann Next-Gen-Vereine auch öfter Vereine, die ein Hauptamt mit eingliedern in ihrem Verein?
Wir haben gerade im Vortrag gehört, dass es erfolgreiche Vereine gibt im Profibereich, die mit wenig Geld einen ähnlichen ILO- und PSI-Score erzielen. Und so ist es im Nachwuchsfußball im Grunde auch. Nee, das hängt nicht am Geld, sondern es hängt daran, dass die Vereine mit Köpfchen erkennen, was kann ich leisten. Und das, was ich leisten kann, bringe ich auf jeden Fall ein. Um jetzt auf die Ganztagsschule konkret zu kommen, es geht ja gar nicht darum, dass alle Vereine jetzt sagen, ich mache jeden Nachmittag von 15 bis 16 Uhr eine Stunde Sportangebot. Wir in Würzburg machen das. Wir haben ja einen OGS, einen offenen Ganztag, nur für Mädchen, wo wir an vier Nachmittagen vier unterschiedliche Sportarten anbieten als Verein. Aber wir haben auch Studentinnen, die wir direkt um die Ecke haben, die wir ein bisschen dafür bezahlen können. Aber die Next-Gen-Vereine, die begreifen eine Sache. Ich mache das, was ich leisten kann, das mache ich aber richtig. Denn mit einer Ganztagsschule kooperieren muss ja nicht heißen, jede Woche was anzubieten. Wenn ich beispielsweise in einer eher mittelstädtischen, kleinstädtischen Struktur bin, wo ich die Kids sowieso in einer hohen Ausschöpfungsquote im Verein habe, da reicht vielleicht auch einfach ein Schnupperangebot einmal pro Schulhalbjahr. Ja, oder die einmal pro Schulhalbjahr auf den Platz mit der Lehrkraft oder mit dem OGS-Bereich einzuladen. So eine strukturierte, wöchentliche Geschichte, da gehe ich dann vielleicht dazu über, wenn ich die Ressourcen drumherum habe. Aber SAGs zum Beispiel, einmal die Woche was anzubieten, das ist ja Sport nach 1 AGs sind das in Bayern. Das ist auch ein Tool, was viele Vereine nutzen. Da kriege ich ein kleines Geld von der Landesstelle für den Schulsport zurück. Aber clevere Next-Gen-Vereine wissen, ich übernehme mich nicht, aber ich gucke schon, was kann ich leisten. Und das machen sie dann auch wirklich richtig und ziehen das durch.
Ich finde es auch cool und ich glaube, als Fußballer braucht man da am wenigsten Angst haben, wenn wir die Macht der Mehrspartenvereine auch nutzen würden. Wir reden ja auch immer wieder über Diversifikation, über mehrere Sportarten gleichzeitig machen oder auszuprobieren. Warum nicht einfach alle vier Wochen? Und erste Woche ist Fußball dran, zweite Woche Handball, dritte Woche Basketball und was weiß ich, der Faustballverein oder was es halt immer noch gibt. Ich glaube, da ist auch zu viel Angst noch irgendwie vor den anderen zu viel Konkurrenz denken. Da lag auch eine Chance drin, sich als Verein irgendwie besser zu positionieren und besser zusammenzuarbeiten.
Das stimmt, wobei das darfst du den Würzburger Tennisverein nicht sagen, als Dirk Nowitzki sich für Basketball entschieden hat. Ich glaube, da ist denen schon auch ein kleines Talent im Tennis
ergangen. Absolut.
Nee, aber es ist schon richtig, weil wir machen das ja auch. Wir haben ja vier verschiedene Sportarten, die wir den Mädels anbieten. Einfach, weil wir wollen, dass sie, das sind Zweit- bis Viertklässlerinnen, weil wir wollen, dass wir reinschnuppern. Und wir sagen immer, wenn jemand für sich das Turnen entdeckt, machen wir aus der auch keine Fußballerin. Also selbst wenn ich der viermal die Woche Fußball anbiete und die sagt so, ja, bin ich ganz okay drin, dann ist es aber jemand, der wir im Grunde vorenthalten, da gibt es noch eine andere Sportart, auf die hast du vielleicht einfach mehr Bock. Und wir haben dann spätestens in der Pubertät, bin ich mir ziemlich sicher, hätten wir auch den Dropout solcher Mädels und Jungs, die dann feststellen, sagen, ja, Fußball ist eigentlich gar nicht meins, eigentlich will ich was ganz anderes machen. Und das wiederum bedeutet, man hat ihr oder ihm 3 oder 4 Jahre die Lieblingssportart so ein bisschen in Anführungsstrichen vorenthalten. Deshalb bin ich ganz bei dir. Mehr Spartenvereine, alle Sportarten anbieten. Hauptsache, die Kids kommen in Bewegung. Wer Fußballerin ist, wird beim Fußball bleiben oder dazu hinwechseln. Wer es nicht ist, die wollen wir auch nicht missionieren.
Ja, und das Beste, was man als Trainer oder Trainerin schaffen kann, ist, dass das Kind lange im Sport bleibt, lange vielleicht sogar im Verein bleibt, sich engagiert, vielseitig und einfach immer Spaß am Sport hat.
Ja.
Sehr, sehr wichtig. Eine Personengruppe, die oft mal weniger Spaß am Sport hat,
sind die Mädchen. Mhm. Ganz oft, gerade im Schulkontext, auch früher habe ich ganz viele Beispiele kennengelernt, die einfach einen sehr, sehr schwierigen Zugang zum Sport hatten. Deswegen wechseln wir jetzt mal ein bisschen rüber zum Mädchenfußball.
Sehr gerne.
Wie steht's denn um den Mädchenfußball in Deutschland?
Das ist diese Frage ist deshalb sehr, sehr cool, weil darauf kann man 30 Stunden antworten. Also drei Punkte. Erstens, aktuell gut, wir haben einen Zulauf. Zweitens, wir müssen aufpassen, dass wir den mindestens stabilisieren, weil Höhen und Tiefen kennen wir, gerade im Nachwuchsbereich der Juniorinnen. Und das Dritte ist, wir dürfen die Schere zwischen professionalisiertem Bundesliga-Fußball auf der einen Seite und denjenigen, die diese Mädels ausbilden, auf der anderen Seite, diese Schere darf nicht größer werden. Das ist gerade ein riesengroßes Problem, da müssen wir aufpassen, weil Nummer drei, diese Schere, wird Rückwirkungen haben auf Nummer eins, nämlich diesen positiven Trend von mehr Mädchen, die jetzt Fußball spielen.
Den Zulauf gab es ja auch schon mal, kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, Ende der Nullerjahre, so Anfang 2010. Ja. Warum konnte man den nicht stabilisieren oder warum waren dann die Zahlen rückläufig? Was würdest du sagen?
Also in der Rückschau ist es immer einfache Erklärungen zu finden. Deshalb muss man natürlich auch ein bisschen die Gesamtdynamik betrachten. Wir haben auch demografische Aspekte, die da eine Rolle spielen. Aber klar, wir hatten natürlich einen großen Hype dadurch, dass zwei Dinge zusammenkamen. Erstens, die Frauen waren bis dahin sehr erfolgreich international. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendeine Mannschaft gibt, die die Weltmeisterschaft ohne Gegentor gewonnen hat. Mhm. Nicht? Also richtig cooler, erfolgreicher Fußball mit tollen, coolen Persönlichkeiten. Nadine Angerer, Birgit Prinz und Konsorten, Celia Sasic. Wir hatten eine Generation von sehr, sehr starken Fußballern, die auch international herausgeragt sind. Das darf man nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Das ist innerhalb der Szene etwas, das nimmt man dann wahr. Das Zweite ist, wir hatten natürlich mit der Frauen-WM 2011 einen Boost, wo im Grunde der DFB selber auch damals unter Theo Zwanziger das Thema hochgehängt hat und gesagt hat, da müssen wir was tun. Was vielleicht die wenigsten wissen, dass Hoffenheim Mädchen- und Frauenfußball so prominent da drin ist, ist aufgrund der direkten Connection zwischen Zwanziger und Hopp zustande gekommen. Mhm. Also da hatten wir dann schon auch einen Boost, dass der DFB selber das Thema hochgehängt hat. Beides zusammen mit dem Event, das ja sehr erfolgreich war, eine sehr erfolgreiche WM auf der Seite der Wahrnehmung, sportlich, naja, das hat dann, denke ich, schon auch, das waren zwei Faktoren neben einigen anderen, die dann eine Rolle gespielt haben. Und was das Zweite angeht, warum wir es nicht halten können, wenn Erfolge ausbleiben, wird es schwierig. Wir sehen es umgekehrt gerade im Basketball. Ja, die sind gerade erfolgreich, dann ist der Run da. Und wenn dann so ein bisschen die Erfolge auch ausbleiben, 2016 Rio war, glaube ich, auch ein bisschen Ausrutscher, müssen wir sagen, dass wir da eine Medaille geholt haben, war irgendwie nichts, was man irgendwie auf dem Zettel hat. Aber wenn das Thema auch nicht kontinuierlich bespielt wird, weil du hast es gesagt, Mädchen sind weniger ballaffin in diesem Bereich, als das Jungs sind.
Werden auch weniger dazu sozialisiert.
Werden auch weniger dazu sozialisiert, genau. Das kulminiert alles in dieser Ballaffinität, dieser Objektkontrolle. Aber da muss man kontinuierlich und regelmäßig an dem Thema dranbleiben, das in der Öffentlichkeit halten und gleichzeitig aber auch immer wieder die Strukturen schaffen, dass gefördert wird, dass Mädchen für den Fußball begeistert werden. Und das ist definitiv nach 2011 nicht mehr der Fall gewesen. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass wir einen rapiden Abfall von insgesamt der Hälfte der Mädchenteams, die im Verlauf von 10 Jahren verloren haben. Also wenn ich ein Unternehmen führen würde und ich verliere die Hälfte meines Umsatzes, da wäre der CEO aber schneller weg, als man gucken kann.
Ja, sehr spannend. So ein erfolgreiches Turnier, das kann ja Begeisterung schaffen, aber dann muss diese Begeisterung ja irgendwie im Verein erhalten bleiben. Mhm. Gibt es da irgendwelche Probleme oder Herausforderungen, die im Mädchenfußball spürbar sind?
Ja, tausende. Also, weil nochmal, das, was ich mal als Punkt 3 genannt habe, diese Schere. Das ist sehr, sehr positiv, dass wir mittlerweile eine große Resonanz haben, dass ein normales Erstligaspiel Werder gegen HSV mit über 30.000 Zuschauern und Zuschauerinnen wirklich voll ist, das Stadion, dass wir auch andere Bundesligaspiele haben, die solche Peaks mittlerweile erreichen. Bisschen kritisch muss man sagen, die spanische Liga war mit El Clasico schon viel früher dran. Ja, die haben die Hütte voll bekommen bei einem Viertelfinale Champions League, Barca gegen Real. Aber trotzdem, das ist erstmal positiv. Und dass so viele Lizenzvereine jetzt auch im Frauenfußball unterwegs sind, das ist super, weil das schafft Identifikation, das schafft Vorbilder, das ist ganz, ganz wichtig. Früher hatten die Mädchen vor allem Fußballer als Vorbilder, das hat sich geändert. Na, Alex Popp ist schon eine coole Identifikationsfigur. Aber die Herausforderung ist, wenn man diesen Trend entkoppelt von dem, was die Vereine brauchen, dann wird es schwierig, eben auch im Verein Woche für Woche diese Motivation bei allen Beteiligten aufrechtzuerhalten. Wir reden ja von Konkurrenz um Trainingszeiten auf dem Platz in den Ballungsräumen.
Spielzeiten auch.
Spielzeiten.
Ganz oft Frauen, die dann irgendwie am Sonntag um 9.30 Uhr spielen müssen vor der dritten Mannschaft.
Wir hatten das jetzt gerade in der vierten Liga. Unsere Frauen mussten eine Viertelstunde im strömenden Regen warten, bis das vorherige Spiel fertig ist. Die Kreisklasse Männer auf dem anderen Platz, die konnten pünktlich anfangen. Das sind so Kleinigkeiten. Also es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und wenn ich diese beiden Prozesse nicht zusammenbringe, dann ist es so, dass die Vereine im Grunde alleine arbeiten, ohne dass sie das Gefühl haben, da wird verstanden, wir sind die Basis für den Leistungsbereich. Denn, und jetzt sind wir hier gerade auf dem DFB-Campus, da darf ich auch ein bisschen lästern, die Leistungszentren weiblich, die jetzt eingeführt wurden, das sind ja 6 Vereine. Freiburg ist diese Saison dazugekommen. Wenn ich um diese 6 Vereine einen 50-Kilometer-Radius drum zeige, und das ist der Radius, in dem wir Mädchen erreichen, mehr ist das nicht. Die haben keine Internate. Familien können sich nicht leisten, 3 Stunden, 4-mal die Woche zum Training zu fahren. Wir reden von einem Radius von 50, vielleicht, wenn es gut läuft, 70 Kilometer, in dem die Mädchen erreicht werden. Und wenn ich das über die Deutschlandkarte lege, dann habe ich so unfassbar viele blinde Flecke. Das sind Tausende von Quadratkilometern, wo talentierte Mädchen sind, die in den Vereinen ausgebildet werden, aber die den Weg in diesen Spitzenbereich nicht schaffen, weil die Distanzen zu groß sind. Das heißt, um jetzt auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, wie hält man den Juniorinnenfußball bei Laune in den Vereinen, im Breitensport und im ambitionierten Amateurleistungssport, indem man die Möglichkeit, in die Leistungsspitze zu gehen, erreichbarer macht. Wir haben gestern gerade von der Taja Fester gehört, Sanktionen auf dem Platz funktionieren nur, wenn sie unmittelbar ersichtlich sind, wenn sie klar und strukturiert sind. Das ist im positiven Fall auch so. Wenn Spielerinnen und Familien sehen, ich habe eine reelle Chance, in diesen Leistungsbereich zu kommen, weil der nächste Verein, der Leistungsfußball unterstützt von den Landesverbänden anbietet, ist 40, 50 Kilometer entfernt. Und das habe ich aber wirklich bundesweit an allen Standorten. Dann nehme ich den Mädchenfußball mit, auch den Breitensport übrigens. Selbst wenn ich aus einer D-Jugendmannschaft, D-Juniorenmannschaft nur eine talentierte Spielerin habe, die so diesen Sprung schafft, sehen aber die anderen, in diesem Verein ist das gelungen, über diese D-Juniorinnen, C-Juniorinnen, meinetwegen spielt man auch noch bei den Jungs, oder gegen die Jungs, wie wir das machen in Mädchenmannschaften, aber die sehen, das ist möglich von da aus. Und das ist ein ganz wichtiger Motivator auch für Trainerinnen und Trainer. Denn, letzter Punkt, Trainerinnen im Mädchenfußball lassen ihre talentierten Spielerinnen viel, viel lieber gehen, weil sie sehen, die kann da jetzt den nächsten Schritt gehen und nicht, oh, das schadet meiner Mannschaft, wenn die weg ist. So, ganz andere Dynamik.
Lange Fahrtwege, das bringt mich zur nächsten Frage. Stammt aus unserer Community tatsächlich gestern. Über Instagram kam die rein. Mit Jungs kicken oder in reinen Mädchenteams kicken? Welche Standpunkte hast du dazu?
Gute, sogar sehr gute. Fangen wir mal mit dem Standardmodell an, das immer propagiert wird, immer noch unter der Ladentheke, auch wenn im Grunde gesagt wird, nein, unsere Auswahltrainerinnen, Auswahltrainer geben keine konkreten Empfehlungen, ob bei Jungs oder nicht zu spielen. Mädchen, die in Jungsmannschaften trainieren und spielen, haben nach unserer Verletzungsstudie eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit auf Bänderverletzungen. In der U17 ist diese Wahrscheinlichkeit um fast das 7-fache höher für Bänderverletzungen im Vergleich zu Mädchen, die bei Juniorinnen groß werden. Da ist ein wichtiges Thema natürlich Belastungssteuerung, auch Doppelbelastung, weil diese Mädchen dann gerne auch mal freitags bei den Jungs und Samstag bei den Mädels spielen. Aber sie sind dann häufig eben auch in Jungsvereinen, wo diese, nochmal, das ist nicht böse gemeint, aber Geselligkeitstrainer wenig auf Belastungssteuerung achten können. Mhm. Psychosozial spielt es auch eine Rolle. Ja, wir haben es gestern von der Lena Lotzen gehört. Als Mädchen rede ich in einer reinen Jungmannschaft nicht darüber, dass ich gerade meine Periode habe und deshalb nicht so leistungsfähig bin. Das heißt, die wollen dann trotzdem performen, obwohl sie vielleicht in einer Phase sind, wo sie nicht so stark an ihre körperlichen Grenzen gehen sollten, gesundheitlich. Das heißt, das Großwerden bei den Jungs, das passt für manche Spielerinnen, das passt auch in manchen leistungsorientierten Mannschaften, wo Trainer auch entsprechend ein Auge darauf haben, dann soll das auch so sein. Aber als durchschnittlicher Weg keine gute Idee. Dann gehe ich lieber als Spielerin in einen Verein, wo eine Juniorinnenmannschaft beispielsweise geschlossen gegen Jungs spielt. Wir vom Nachwuchsförderzentrum propagieren dieses Modell schon seit 2014. Mittlerweile haben wir zum Glück Gehör gefunden. Der DFB hat ja umgeschwenkt. Okay, sie haben jetzt die U17-Bundesliga deshalb gekappt. Auch keine gute Idee. Aber zumindest, dass sie sagen, wir möchten gerne, dass Mädchen jahrgangsversetzt gegen Jungs spielen, weil sie dort bestimmte Fähigkeiten erwerben, die wir im Leistungsbereich der Top-Top-Talente brauchen. Wir machen das mit der U14 jetzt seit, ich glaube, 4 oder 5 Jahren, seitdem wir es dürfen. Mit der U16 jetzt seit dieser Saison. Jetzt sind wir in der zweiten Saison drin. Das hat auch Nachteile. Körperliche Unterschiede einer 15-Jährigen im Vergleich zu einem 13-Jährigen, der trotzdem zwei Köpfe größer ist, das sind Herausforderungen. Aber wenn ich im Leistungsbereich unterwegs bin, dann würde ich sagen, ist als reine Mädchenmannschaft im Leistungsbereich, wo die Trainerinnen entsprechend ausgebildet sind, auf Belastungssteuerung etc. achten, da ist es dann so, dass ich im Moment sagen würde, im Leistungsbereich ist das eine gute Möglichkeit. Aber bitte, bitte ergänzen um Spiele gegen andere Leistungsmannschaften der gleichen Altersklasse. Das heißt, gegen eine Mädchen- oder Juniorinnenmannschaft zu spielen, das ist nochmal ein komplett anderer Fußball als gegen Junioren. Letzter Punkt dazu, ich hatte ein Gespräch mit einem Verbandstrainer darüber, der auch gesagt hat, das Einzige, was ich im Jungsfußball oder das, was ich im Jungsfußball durchaus vermisse, was mir fehlt, ist, dass Spielerinnen offensiv ausgebildet werden, weil gegen Jungs muss ich viel defensiv arbeiten. Mir fehlen die Offensivausbildungsmomente und dafür hätte ich schon gerne auch mal Spiele gegen Juniorinnen, damit ich eben auch dieses Offensivtraining mit drin habe. Und deshalb fühle ich mich so ein bisschen bestärkt darin, dass wir sagen, auch datenbasiert sagen können, die Mischung gegen Jungs, aber als reine Mädchenmannschaft, nicht als einzelnes Mädchen in der jungen Mannschaft, da ist das gesundheitliche Risiko zu groß und das psychosoziale Risiko zu groß, aber die Mischung gegen Jungs und gegen Mädchen zu spielen im Leistungsbereich, sehr, sehr gut. Im Breitensportbereich müssen wir darüber auch gar nicht reden, sondern da sollen die im Breitensport viel Spaß haben, Juniorinnenmannschaften gegen Juniorinnenmannschaften, wie du gesagt hast, wenn da dann auch möglichst viele im Verein bleiben und sich auch weiter engagieren, dann schaffen wir auch über den Breitensport wirklich die nächste Generation der Engagierten im Verein.
Ich glaube, es braucht beide Möglichkeiten.
Genau.
Nicht jedes Mädchen will in einem reinen Jungs-Team spielen. Manche Mädels wollen vielleicht auch lieber in einem Jungs-Team spielen und nicht in einem reinen Mädchen-Team spielen. Ja. Es braucht beide Möglichkeiten und deswegen ist es auch so wichtig, dass Mädchenmannschaften auch ein Stück weit erhalten bleiben und ja, wie wir es ja jetzt schon mehrfach hatten, dass die Fahrtwege auch nicht zu hoch werden oder dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, in einem reinen Mädchenteam zu spielen. Was ja früher oft gab, irgendwie so im Kinderfußball, im Bereich bis zur D-Jugend, sind sie dann mitgelaufen und haben dann den nächsten Schritt oder den Schritt in der D-Jugend gezwungenermaßen damals noch in eine Mädchenmannschaft gemacht. Das ist ja auch theoretisch eine Möglichkeit, dann, wenn man schon ein bisschen älter ist oder vielleicht dann auch selber irgendwie mit dem Zug eine weitere Strecke gehen kann, dann in ein Mädchenteam zu kommen. Gut, kommen wir zum Thema Leistungsfußball. Da habe ich auch eine spannende These gesehen in deinen LinkedIn-Beiträgen. Lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dir auf LinkedIn zu vernetzen.
Dankeschön.
Profil packe ich in die Shownotes, wenn es erlaubt ist. Die Leistungszentren der Jungen sind keine Blaupause für die Eliteförderung bei den Mädchen. Erstmal dazu, weil die Leistungszentren der Jungen nicht perfekt sind in deinen Augen oder weil Mädchen was anderes brauchen.
Also zuerst, ob sie nicht perfekt sind oder wie sie irgendwie passen, dazu kann ich nichts sagen. Das weiß ich nicht, weil da haben wir auch nicht reingeguckt, auch forschungstechnisch nicht reingeguckt. Vielleicht nur eine kleine Anekdote dazu, als wir unsere Kooperation mit Athletic Bilbao vorbereitet haben, waren wir dort, meine Frau und ich. Und dort sind wir dann auf den Campus gekommen und der David hat uns dann rumgeführt und wir waren in der einen Etage und sagt, das ist die Etage für die Jungs bei uns im Leistungszentrum, das Internat. Und dann habe ich gefragt, die Etage darüber, ja, können wir uns auch angucken, sind wir in die Etage rübergegangen, da waren 25 Zimmer für Mädchen. Das heißt, da ist es so, dass sie im Grunde sagen, wir wollen die regionalen Talente in beiden Bereichen Mädchen und Jungen gleichermaßen fördern. Da kriegt man natürlich Gänsehaut, weil man denkt, boah, das wünschen wir uns in Deutschland. Wir haben in Deutschland genau ein Internat. Das ist Kamen-Kaiserau für, ich will jetzt nicht lügen, 10, 12, 15 Mädchen. So. Allein deshalb, und jetzt kommt der Bogen nämlich, allein deshalb ist es in Deutschland noch keine Blaupause, weil die strukturellen Bedingungen sind ganz andere. Wir reden von ganz anderen Geldern, wir reden von einer höheren Abdeckung natürlich, weil spätestens ab der dritten Liga muss ich so ein Leistungszentrum haben von Seiten des Verbands. Das heißt, da reden wir rein strukturell und kohlemäßig von völlig unterschiedlichen Welten. Das, weshalb ich das gesagt habe, warum es keine Blaupause für die Junioren ist, genau das. Wir haben weniger Geld in dem Bereich. Wir haben im Grunde faktisch keine Internatsplätze in diesem Bereich. Wir haben keine Struktur hochklassiger Ligen, wie wir das haben. Hannes Wolf hat es ja gestern auch gesagt. Natürlich gibt es in der A-Bundesliga gibt's keine Auf- oder Absteiger, sondern es ist im Grunde eine Closed-Shop-Geschichte. Wir haben nicht mal eine A-Bundesliga bei den das wären dann U19 Junioren, sondern das regional gibt es so ein paar. Wir haben ja nicht mal eine U17 Bundesliga. Insofern, das ist komplett unterschiedlich. Und die Kritik, die ich damit versucht habe, zum Ausdruck zu bringen, ist, ich kann aber nicht die gleichen Anforderungen, wenn ich so strukturelle Unterschiede habe, kann ich nicht die gleichen Anforderungen stellen. Jetzt will ich gerne nochmal nachgucken in den DFB-Statuten für die Förderzentren weiblich. Die brauchen aber auf jeden Fall eine halbe Stelle hauptamtlich Sportdirektor, halbe Stelle hauptamtlich Trainerin, Trainer, noch eine halbe Stelle hauptamtlich für Nachwuchsbereich Trainerin, Trainer, Athletik, Physio, Torwarttrainerin etc. Das kostet alles Geld. Wir haben es für uns mal durchgerechnet. Damals, als wir im ersten Videocall vom DFB die Kriterien vorgegeben bekommen haben, wann man sich bewerben kann. Wir haben das durchgerechnet. Wir sind bei Minimum 120.000 Euro im Jahr Personalkosten. Ich will jetzt hier nicht über unseren Etat sprechen, den wir gerade in der vierten Liga an der Schwelle zur dritten Liga haben, aber das übersteigt deutlich unsere Kapazitäten. Und damit sind wir nicht alleine. Wir haben dann eine Umfrage gemacht unter den Erst- bis Drittliga-Vereinen, wer denn sich überhaupt vorstellen kann, nach den Kriterien entsprechend ein Leistungszentrum einzurichten und diese DFB-Akkreditierung zu bekommen. Und im Grunde genau die es dann gemacht haben, die fünf in der ersten Dingens und jetzt Freiburg, die dazugekommen sind, von denen wussten wir es. Selbst die Zweitligavereine haben alle abgewunken, gesagt, das ist zu teuer. Als wir zweite Liga gespielt haben, haben wir vom DFB einen Geldbetrag bekommen, ja, dafür, dass wir zweite Liga da als Unterstützung, selbst das hätte nicht annähernd gereicht, um diese Kriterien zu erfüllen. Und dementsprechend wundert es uns auch nicht, dass kein einziger Zweitligist und kein Regionalligist irgendwie auch nur sagt, wir würden das gerne machen, weil sie es schlicht und ergreifend nicht leisten können. Und das wiederum bedeutet Professionalisierung dieser Leistungszentren auf Kosten der regionalen Abdeckung. Wir brauchen niedrigere Standards. Nicht im Sinne von Qualität der Ausbildung der Trainer und Trainer. Auf gar keinen Fall. Bin ich komplett beim DFB. Aber Hauptamtlichkeit im Juniorinnenfußball oder auch im Frauenfußball, um so ein Nachwuchsleistungszentrum für die Mädchen zu bekommen, das wird auf absehbare Zeit nur für die Lizenzvereine funktionieren. Und nochmal, die Lizenzvereine, selbst wenn ich alle 14 Bundesligisten der ersten Bundesliga nehme und sage, die hätten jetzt alle ein solches Leistungszentrum weiblich, dann habe ich viele, viele blinde Flecken auf der deutschen Landkarte von Spielerinnen, die ich damit niemals erreichen werde. Und das wiederum bedeutet, so eine Strategie denkt nur an die Top-Top-Talente. Aber die Top-Top-Talente müssen irgendwo herkommen. Und die wohnen nicht alle in Bochum und die wohnen auch nicht alle in Karlsruhe und die wohnen auch nicht alle in Frankfurt. Ja? Sondern das sind diejenigen, die wir im Grunde in der großen Breite der gesamten Bundesrepublik in den Vereinen ausbilden. Und da muss ich die ambitionierten Leistungsvereine besser unterstützen, indem ich sage, ich akkreditiere bei euch die Qualität der Ausbildung, nicht das Geld, das ihr in die Ausbildung steckt. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Oder man gibt mehr Unterstützung und leistet Aufbauhilfe. Mhm. Muss ja auch dazu sagen, es ist allein schon daher unfair, Frauenfußball und Männerfußball zu vergleichen, weil es lange Zeit ja eigentlich auch verboten war, sozusagen, ja. Das zu spielen. Ich weiß nicht, bis in welches Jahr, du weißt es vielleicht?
55 bis 72.
Ja.
Ja, okay. So. Das ist etwas, wo man sagt, da haben wir da vielleicht auch einen Nachteil gehabt. Auch dazu eine kleine Anekdote. Wir hatten wir vergeben aus Würzburg auch den Mädchen- und Frauenfußballpreis. Und da haben wir 2019 die Europameisterin von 89 geehrt. Und da waren eine Vielzahl der Spielerinnen da und auch Tina Theuner als damalige Trainerin war da, die haben wir nochmal ihren Preis geehrt. Und das war die Generation, die im Wesentlichen auch die Nachwirkung gespürt hat. Die waren trotzdem sportlich sehr, sehr erfolgreich und die haben sich davon auch nicht unterkriegen lassen. Das sind wirklich coole Persönlichkeiten dabei, die auch gesagt haben, jetzt kann man darüber jammern, dass wir nicht Fußball spielen durften oder nicht, aber wir haben es trotzdem immer gemacht, irgendwie unterm Radar. Bärbel Wohlleben, mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin von uns in Würzburg, ganz, ganz tolle Persönlichkeit, Tor des Monats 1974, die erste Frau, die hat da irgendwie nicht rumgejammert, durfte nicht spielen, sondern die hat halt Lösungen gefunden. So. Das heißt, das ist schon wirklich ärgerlich, dass ein Verband komplett einfach Frauenfußball verboten hat, ohne Frage. Aber das ist nicht mehr der Grund dafür, dass wir jetzt diese starken strukturellen Probleme haben. Das ist die aktuelle Führung. Also weil die könnte sich auch hinter damals verstecken. Dann sagen, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Das war ja damals von den vorhergehenden Generationen verboten. Nee, dahinter können die sich nicht mehr verstecken, sondern die jetzige DFB-Spitze und die Landesverbände müssen entsprechend Gas geben und sagen, das, was wir jetzt hier in die Wege leiten, das ist jetzt und hier für die aktuellen 12- bis 17-jährigen Mädchen wichtig. Wir sprechen hier von konkreten Mädchen, die haben Träume, die haben Visionen, die wollen dann nach oben kommen. Für die müssen sie tätig werden. Und alles andere ist im Grunde Augenauswischerei, sich hinter einer Vergangenheit zu verbergen, weil unsere erfolgreichste Phase hatten wir, nachdem es in Deutschland wieder erlaubt wurde. Ich meine, was haben wir für Titel abgeräumt? Selbst bei der inoffiziellen WM damals, die Generation um Petra Landers herum, die haben als Verein inoffiziell, als Vereinsteam inoffiziell diesen Titel geholt. Also war die erfolgreichste
Phase. Für mich verpflichtet es auch eher, als dass es eine Ausrede sein könnte.
Ja.
Du hast ja gesagt, Athletic Bilbao ist ein Kooperationsverein. Was außer der Gleichberechtigung, zumindest was Internatsplätze angeht, von Jungen und Mädchen, was machen die denn noch besonders gut?
Wir haben sie deshalb als Partner angefragt, weil Athletic Bilbao sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädels ja mit regionalen Talenten arbeitet.
Wird immer ein bisschen vergessen, also ich glaube, von den Jungs wissen sehr, sehr viele, aber das Baskenland ist nicht nur im Jungsbereich sehr, sehr gut, sondern auch im Mädchenbereich und auch in anderen Sportarten, also auch im Basketball, auch im Handball, sind die Mannschaften aus Bilbao auf keinen Fall zu vernachlässigen.
Genau, die Athletic Bilbao Frauen sind Dauergast in der ersten spanischen Liga und halten da im oberen Feld immer sehr, sehr gut mit. Da passiert viel über Identifikation. Wer einmal in Bilbao am Spieltag ist, sieht, dass die dreijährigen Mädels mit dem rot-weiß gestreiften Trikot schon morgens um 7 zum Einkaufen mit Mama oder Papa gehen. Da passiert viel über Identifikation natürlich, klar. Aber es ist eben auch etwas, was wir gemeinsam haben. Wir sind von den Strukturen natürlich nicht so weit, weil wir keinen Profiverein oben drüber haben. Aber in der Region Würzburg, Nordbayern, ist es so, dass wir auch sagen, wir arbeiten mit regionalen Talenten. Keine 15-Jährige zieht von Renningen nach Würzburg, weil wir eine tolle U16-Arbeit machen. Wir machen eine richtig tolle Ausbildungsarbeit, aber eben mit regionalen Talenten. Und das macht eben Bilbao auch. Und da freuen wir uns auch auf diesen regelmäßigen Austausch, dass wir einfach lernen, mit welchen Strategien gehen die da um, was haben die für Ausbildungsinhalte, wie holen die auch neue Spielerinnen rein, die bisher noch nicht in dieser Philosophie ausgebildet wurden. Die holen ja auch dann die Mädchen von den Jungsmannschaften, weil das ist bei uns zum Beispiel ein Thema. Ja, also da freuen wir uns schon drauf, auf den verschiedenen Ebenen zu lernen. Ausbildungstechnisch, Identifikation ist ein Thema mit regionalen Talenten. Das wird sehr, sehr spannend werden. Ja.
Athletic Bilbao, für alle, die es nicht wissen, investieren auch sehr, sehr viel Geld in Trainer, die nicht im eigenen Verein trainieren, nicht auf dem eigenen Gelände trainieren, sondern in die Partner- und Breitensportvereine. Und das sind nicht nur 4, 5, sondern das sind Hunderte. Und da werden mehrere Millionen in Trainer investiert. Muss man meiner Meinung nach gar nicht unbedingt machen. Man kann ja auch die Macht der Digitalisierung zum Beispiel nutzen und so auch Fortbildungsmöglichkeiten und Touchpoints schaffen, wo die Partnervereine täglich damit arbeiten können. Zum Beispiel wie bei unserer Plattform. wir haben ja auch das eine oder andere Projekt oder es kommt auch noch ein spannendes Projekt da in Zukunft auf euch zu. Ich sage schon mal vielen Dank. Ich muss das Gespräch jetzt ein bisschen zum Ende führen, nicht weil es mir nicht mehr gefällt oder weil alles besprochen ist, sondern weil der nächste Gast wartet. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht kriegen wir noch eine digitale zweite Halbzeit hin.
Sehr gerne.
Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Gerade zum Thema Mädchenfußball oder zum Thema bayerischer Amateurfußball gerne auch. Da haben wir den Fachmann. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage für dich. Du darfst eine Regel bestimmen, die für alle Fußballvereine in Deutschland verpflichtend ist. Welche Regel wäre das?
Die für alle Fußball.
Du kannst gerne quasi dich auf deinen Bereich beschränken. Du musst jetzt nicht die edelste Regel raussuchen, sondern vielleicht eine Regel, die deine Arbeit leichter machen wird. Oder?
Ja, das ist schwierig, weil ich habe selber schon bei den Jungs auch 5 Jahre an der Seitenlinie gestanden. Wenn ich mir vorstelle, ich bestimme jetzt etwas, was jeder dieser Trainerinnen und Trainer in diesen zigtausend Mannschaften umsetzen muss.
Kann auch was Organisatorisches sein. Also es muss nicht auf Trainerebene sein.
Ja, klar. Ich glaube, ich würde tatsächlich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Ich bin jetzt sehr, sehr mutig und würde jetzt sagen, wenn ich DFB-Bundestag wäre, dann würde ich im November beschließen, dass es eine 5-jährige Übergangsfrist gibt, dass bis dahin jeder Verein eine Mädchenmannschaft haben muss. Das wäre so meine Regel, weil erstens, wir wissen, dass die Mädchen da sind, die wollen. Ja, für Würzburg wissen wir beispielsweise, dass die beliebteste Sportart bei Mädchen im Grundschulalter, die haben nur nicht die Angebote. Also ich glaube, dass sich das umsetzen lässt. Und ich glaube, dass es bei den Vereinen dann auch mal den Blick darauf lenkt, zu sagen, boah, da ist ja auch noch echt ein Potenzial, allein schon an Mitgliedern, die ich da eben gewinnen kann.
Auch an TrainerInnen.
Auch an TrainerInnen, auf jeden Fall. Deshalb, meine Regel wäre, 5 Jahre Übergangsfrist, bis dahin hat man wenigstens eine Juniorinnenmannschaft.
Schöne Regel. Würde auf jeden Fall für kreative Lösungen sorgen. Vielen Dank, dass du da warst, dich meinen Fragen gestellt hast. Danke an Professor Dr. Heinz Reinders.
Dankeschön, dass ich da sein durfte. Danke.
Vielen Dank an Professor Dr. Heinz Reinders für diesen intensiven Einblick.
Wenn du mehr über Next-Gen-Vereine, den Mädchenfußball und die BFV-Studie 2025 wissen willst, dann schau in die Shownotes. Wie immer gilt, teilen, bewerten, abonnieren. Mit ein paar Klicks hilfst du uns und dem Jugendfußball, eine größere Reichweite zu bekommen. Hast du weitere Fragen an Heinz zum Thema Mädchenfußball oder Verein der Zukunft, dann schreib uns an podcast@advance.football oder kommentiere unter dieser Episode. Morgen hören wir Olaf Krüger. Er hat den Fallo-Turniermodus entwickelt. Eine clevere Idee, wie Kinder gleichzeitig auf mehreren Spielfeldern spielen können. Flexibel und immer angepasst an die Spieleranzahl. Die jeder Verein mitbringt. Klingt spannend? Ist es auch. Also, hör morgen wieder rein. Bis dahin. Ciao.
Spieltrieb. Der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.